Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Um 9 Uhr und 35 Minuten, 5 nach halb 10, der Vormittag hier im Deutschlandfunk, geht es weiter mit Themen aus Forschung und Wissenschaft. Uli Blumenthal sitzt schon hinter mir im Studio nebenan. Uli Blumenthal, um was geht es in der nächsten halben Stunde?
Ja, Jasper, Kindergärten und Schulen sind ja in Deutschland seit 3 Wochen dicht. Seit 14 Tagen gibt es ein bundesweites Kontaktverbot. Und das hieß immer, nach 10 bis 14 Tagen sehen wir dann, ob und wie diese Maßnahmen Wirkung zeigen. Und deshalb wollen wir heute der Frage nachgehen, ob es eine Trendwende bei den Zahlen der Infektionen gibt. Dazu gehört es auch genau zu wissen, wie hoch die Zahlen von Infizierten, Erkrankten oder Genesenen tatsächlich sind. Unser zweiter Blick geht deshalb der Frage, welche Schnelltests für Covid-19 überhaupt verfügbar sind. Und drittens, vor 20 Jahren gab der US-Forscher Greg Venter bekannt, dass er das menschliche Erbgut zu 99% entschlüsselt hat. Auch darum geht es bei Forschung aktuell am Vormittag.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Wie erwartet, haben die Zahlen zugenommen in den letzten Tagen.
Kurzreisen innerhalb Deutschlands kann es dieses Jahr über Ostern nicht geben.
Corona-Update.
Seit 2 Wochen gelten in Deutschland die Auflagen, die dabei helfen sollen, die Corona-Epidemie einzudämmen. Doch die Kontaktsperre fällt nicht allen Menschen leicht. Und in Anbetracht des wunderschönen Wetters am Wochenende wurde die Frage laut, wie lange soll das noch so weitergehen? Der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, ist Arzt und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat er allen den Wind aus den Segeln genommen, die möglichst schnell zur Normalität zurückkehren möchten. Er sagte dort, die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns. Frage an meinen Kollegen Arndt Reuning. Arndt, wie kommt er zu dieser Aussage?
Ja, Uli, das kann ich leider auch nicht ganz genau sagen, denn in dem Interview gibt er gar keine Begründung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er einfach ein vorsichtiger Mensch ist oder es eben für angebracht hält, die Situation im Moment eher konservativ zu bewerten. Denn die Zahlen zu den täglichen bestätigten Neuinfektionen, die zeigen im Moment keinen eindeutigen Trend. Zumindest war es noch vor dem Wochenende so. Was wir uns ja wünschen, ist, dass diese Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder sinkt. Also, dass wir heute weniger Neuinfektionen haben als gestern und morgen weniger als heute und so weiter über einen langen Zeitraum. Und wenn man sich das als Kurve aufmalt, wie sich die täglichen Neuinfektionen mit der Zeit ändern, dann sollte man im Idealfall einen breiten Peak bekommen. Also die Kurve ähnelt einem Berg. Auf der einen Flanke steigt sie an, sehr steil eventuell. Dann kommt ein mehr oder weniger breiter Gipfel und dahinter sinkt die andere Flanke wieder ab, am besten auf null. Was wir jetzt wissen wollen ist, sind wir schon sozusagen über den Berg? Aber das ließ sich am Freitag noch nicht ganz eindeutig erkennen.
Nun sind aber die veröffentlichten Zahlen, da heißt es vom RKI, die sind seit 4 Tagen rückläufig. Warum kann man dann trotzdem nicht eine klare oder möglichst eindeutige Antwort geben?
Ja, das sind einfach so Unsicherheiten. Also das liegt zum einen daran, dass wir noch nicht besonders viele Datenpunkte haben, ungefähr eben 30. Und zum zweiten, wenn wir diese Datenpunkte, also die Zahlen der täglichen Neuinfektionen, als Kurve über der Zeit auftragen, dann erhalten wir auch keine schöne glatte Kurve, wie wir uns das gerade für den Idealfall ausgemalt haben, sondern wie das bei real gemessenen Kurven halt so ist, die hat Zacken drin, Ausreißer, die ist verrauscht, mit Fehlern behaftet. Und gerade Ende März, da waren die Zacken besonders groß, so dass es schwerfällt zu beurteilen, steigt die Kurve jetzt noch weiter an oder geht sie langsam in dieses Gipfelplateau über, das wir uns ja alle wünschen?
Schulschließung seit 3 Wochen, Kontaktsperren seit 2 Wochen und es wurde immer gesagt, in 10 bis 14 Tagen sehen wir dann Ergebnisse. Also das müsste sich ja nun bald auch mal dokumentieren in diesen Grafiken.
Ja, aber eben tatsächlich nur langsam und das liegt ganz einfach an dem Verzug zwischen dem Zeitpunkt, zu dem sich ein Mensch infiziert und zu dem Zeitpunkt, zu dem er in der Statistik auftaucht. Die typische Inkubationszeit für Covid-19, die liegt bei rund 5 Tagen. Dann dauert es vielleicht noch einmal 2 Tage, bis ein Mediziner die Krankheit diagnostiziert hat und noch einen Tag für den Test, dann sind wir schon bei 8 Tagen. Ein gewisser Meldeverzug kommt auch noch dazu. Also sagen wir, wir sehen heute das, was wir vor 9 bis 10 Tagen eigentlich so, ja, was da passiert ist. Das heißt, die Auswirkungen sollten sich jetzt allmählich bemerkbar machen in der Kurve. Und am Wochenende, jetzt nach dem Wochenende, merkt man das auch tatsächlich. Es sieht tatsächlich so aus, als seien wir auf diesem Plateau. Und der RKI-Chef Lothar Wieler zumindest gab sich ja auch schon am Freitag optimistisch. Er hat die sogenannte Reproduktionszahl genannt und die sei auf ungefähr 1 gesunken. Also die gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt. Und es gehe jetzt darum, dass die Zahl unter 1 sinkt in den kommenden Tagen, denn damit gehen dann auch die erkrankten Zahlen zurück.
Die Einschränkungen, über die wir gesprochen haben, bleiben vorerst bis 19. April bestehen. Hat Kanzleramtsminister Helge Braun irgendwas in diesem Interview in der FAS dazu gesagt, wie es danach weitergehen soll?
Naja, er hat erstmal den Maßstab benannt, nach dem dann eine Entscheidung fallen soll. Und zwar, dass sich im gleichen Zeitabstand weniger Menschen infizieren, haben wir ja auch schon gesagt. Er geht dabei auf die Verdoppelungszeit ein, um das zu quantifizieren. Also das ist die Zeitspanne, die es dauert, bis sich die Gesamtzahl der bestätigten Infizierten verdoppelt hat. Je größer die Verdoppelungszeit, desto langsamer breitet sich also das Virus aus. Und für Deutschland zeichnet sich hier auf alle Fälle ein Trend ab. Anfang bis Mitte März lag die Verdoppelungszeit gerade einmal bei 3 Tagen, natürlich auch mit ein paar Ausreißern. Aber so ungefähr ab dem 20. März nahm dieses Maß dann zu und liegt jetzt ungefähr bei 10 Tagen. Und Helge Braun erklärte, dass noch längere Zeiten wünschenswert wären, 12 oder sogar 14 Tage.
Wenn wir über den Berg sind und die Zahlen dann quasi ins Tal rutschen, wie sieht es aus? Wie kann diese Rückkehr in den Alltag, wie kann man sich die vorstellen?
Naja, die wird nicht schlagartig stattfinden, sondern allmählich mit Bedacht. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die hat gerade eine Stellungnahme veröffentlicht, an der rund 20 Fachleute aus der Wissenschaft mitgewirkt haben. Und dieses Gremium empfiehlt darin 3 besonders wichtige Maßnahmen, insgesamt 7 Maßnahmen, um schrittweise zu einer Normalisierung des öffentlichen Lebens zu kommen. Erstens, die Menschen sollen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, Schutzmasken tragen, und zwar flächendeckend. Zweitens sollen Apps dabei helfen, infizierte Personen und ihre Kontakte ausfindig zu machen. Und drittens sollen die Testkapazitäten erhöht werden, zum Beispiel durch neue validierte Schnelltests. Und diese 3 Maßnahmen könnten dabei helfen, dass die Zahlen nicht erneut hochschnellen.
Könnte man auch davon ausgehen, dass die Zahl der Neuinfektionen irgendwann mal auf 0 sinkt?
Auf 0 wahrscheinlich nicht. Es geht wirklich erst einmal nur darum, dass die Zahlen überhaupt sinken und wir nicht in eine zweite Welle hineinlaufen. Das Leopoldina-Gremium hat die mögliche Entwicklung der Fallzahlen modelliert. Und mit dem Ergebnis, wenn das öffentliche Leben schrittweise wieder hochgefahren wird, ohne dass diese vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden, dann werden wir zwar zunächst einmal deutlich sinkende Zahlen sehen bei den täglichen Neuinfektionen, bis in den einstelligen Bereich, aber dann ab Ende Mai beginnt erneut ein exponentieller Anstieg und eben den gilt es zu verhindern.
2 Wochen Shutdown, sinken die Fallzahlen zu Corona in Deutschland tatsächlich? Das waren Informationen und Hintergründe von meinem Kollegen Arndt Reuning. Wie viele Menschen sind am Coronavirus erkrankt? Eine einfache Frage, auf die es aber keine einfache Antwort gibt. Die Krankheit verläuft bei vielen Menschen mit so leichten Symptomen, dass sie gar nicht zum Arzt gehen, geschweige denn sich testen lassen. Und ohne Test fallen solche Menschen aus der Statistik einfach heraus. Darum schätzen Experten, dass die Dunkelziffer hoch ist. Der WHO-Generalsekretär hat erst Ende letzter Woche erneut gefordert, so viel zu testen wie nur irgend möglich. In Bonn im Homeoffice ist mir jetzt mein Kollege Joachim Budde zugeschaltet. Joachim, er beschäftigt sich schon länger mit dem Corona-Test. Was gibt es denn überhaupt an Möglichkeiten für Schnelltests?
Wenn von Schnelltests die Rede ist, dann sind kleine Teststreifen gemeint, die ähnlich aussehen und funktionieren wie ein Schwangerschaftstest. Also es geht nicht um schnellere oder langsamere Labortests, die per Polymerase-Kettenreaktion oder PCR nach dem Virus suchen. Es geht auch nicht um Labortests auf Antikörper. Beide Sorten Tests gibt es auch bei den Schnelltests. Einmal Tests, die das Virus selbst nachweisen. Die Schnelltests spüren Bausteine auf der Oberfläche der Viren auf, sogenannte Antigene. Die Labortests suchen im Unterschied dazu ja nach markanten Abschnitten im Erbgut der Viren. Dadurch sind sie sehr empfindlich. Beide zeigen, ob jemand momentan akut erkrankt ist. Die zweite Sorte Schnelltests soll nachweisen, ob das Immunsystem eines Patienten auf das Virus reagiert hat, also die Antikörper nachweisen.
Wie unterscheiden sich diese Tests, die Sie angesprochen haben? In welchen Stadien der Erkrankung schlagen sie quasi an?
Die Antigen-Schnelltests funktionieren, wenn viel Virus vorhanden ist. Experten gehen davon aus, dass das im Rachen eines Menschen schon am zweiten Tag der Fall ist, nachdem jemand Symptome gezeigt hat. Der große Vorteil, diese Tests funktionieren wie ein Schwangerschaftstest, habe ich ja schon gesagt. Man gibt Flüssigkeit drauf und nach 10 bis 15 Minuten kann man an farbigen Streifen das Ergebnis ablesen. Aber diese Tests arbeiten wie die Labortests mit einem Abstrich tief aus dem Rachen eines Patienten. Den wirklich an der richtigen Stelle zu entnehmen, ist gar nicht so einfach. Außerdem können Verunreinigungen das Ergebnis verfälschen. Anders als der Schwangerschaftstest ist so ein Antigen-Schnelltest also sicher nichts für den Hausgebrauch.
Der zweite Test, über den wir sprechen müssen, der basiert auf Antikörpern. Wie funktioniert dieser Schnelltest?
Von den Antikörpern gibt es mehrere Sorten, die der Körper zu unterschiedlichen Zeiten bildet. Noch während der akuten Infektion fängt er an, das Immunglobulin M und das Immunglobulin A herzustellen. Das geschieht aber erst ein paar Tage nach Beginn der Erkrankung, also zu einem Zeitpunkt, wenn der Patient schon lange ansteckend war. In den ersten Tagen der Infektion kann man mit so einem Test also überhaupt nichts anfangen. Zweitens gibt es das Immunglobulin G. Das ist sozusagen die Abwehr, die der Körper bereithält, falls das Virus zurückkehrt. Immunglobulin G bildet der Körper erst nach 2 bis 3 Wochen, wenn die Infektion normalerweise schon vorbei ist. Diese Antikörper zeigen an, dass jemand zumindest eine Zeit lang gegen das Virus immun ist.
Und was ist von diesen Tests zu halten? Wie ist es mit der Zuverlässigkeit?
Die Schnelltests auf Antigene, also die, die das Virus selbst nachweisen, können die Diagnostik vereinfachen, meinen Experten. Damit könnte jede Ärztin, jeder Arzt das Virus in der eigenen Praxis nachweisen. Aber dafür müssen die Tests sehr zuverlässig sein. Inwieweit das zutrifft, wird gerade untersucht. Vor den Antikörperschnelltests warnt das Bundesgesundheitsministerium ausdrücklich. Die sind unzuverlässig. Dabei wäre es sehr wichtig zu wissen, wie viele Menschen tatsächlich am SARS-CoV-2 erkrankt sind oder waren. Erstens ist die Dunkelziffer ja sehr hoch, vermuten die Fachleute. Und erst wenn die tatsächliche Häufigkeit in der Bevölkerung bekannt ist, kann man auch die Sterberate zuverlässig errechnen, also bestimmen, wie gefährlich das Virus tatsächlich ist. Außerdem könnte der Nachweis, dass sie Antikörper gegen das neue Coronavirus haben, Menschen aus Risikogruppen eine große Sorge nehmen. Genauso Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten, in der Pflege, bei der Polizei oder auch an der Supermarktkasse. Aber dafür müssen die Tests eben zuverlässig sein.
Wenn diese Tests jetzt nicht die Zuverlässigkeit aufweisen, die man eigentlich wünscht, warum gibt es da nicht längst Antikörpertests beispielsweise aus den medizinischen Laboratorien?
Jetzt wird es etwas kompliziert, aber es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Es gibt 3 wichtige Qualitätsmerkmale für einen medizinischen Test. Erstens die Sensitivität, also wie zuverlässig erkennt ein Test, dass jemand tatsächlich krank ist. Dieser Wert ist oft richtig gut und liegt zwischen 95% und 99%. Zweitens die Spezifizität, also wie oft schlägt ein Test richtig an. Es kann zum Beispiel sein, dass er auch bei Antikörpern Alarm schlägt, die der Körper gegen eines der anderen humanen Coronaviren gebildet hat. Bei manchen Tests liegt diese Spezifität schon bei 98,5%. Das heißt, von 1000 Menschen, die positiv getestet werden, sind 15 in Wirklichkeit gar nicht am SARS-CoV-2 erkrankt.
Die Werte klingen erstmal ziemlich gut, aber Sie haben von einem dritten Merkmal gesprochen. Worum geht's dabei?
Das dritte Qualitätsmerkmal eines Tests ist der sogenannte positive prädikative Wert. Der gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand auch wirklich krank ist, wenn der Test positiv ausfällt. Und dieser Wert hängt sehr davon ab, wie verbreitet eine Krankheit überhaupt ist. Momentan haben ja Schätzungen zufolge etwa 0,7% der Menschen hierzulande eine Corona-Infektion. Das heißt, von 1000 Menschen, die getestet werden, haben 7 tatsächlich Antikörper gegen das SARS-CoV-2. Nehmen wir an, die würde der Test alle zuverlässig finden. Wir haben ja gerade gesehen, dass der Test bei 15 von 1000 Menschen zu Unrecht anschlägt. Zusammen hätten wir also bei 1000 getesteten Menschen 22 positive Testergebnisse. Also 22 mal die Aussage, sie haben Antikörper gegen das neue Coronavirus. Nur 7 von den 22 Ergebnissen sind aber korrekt. Das heißt, 2/3 der positiven Tests liegen falsch. Solch ein Test kann niemand gebrauchen. Darum gibt es noch keine großen Studien auf Antikörper.
Testen, testen, testen. Welche Schnelltests für Covid-19 gibt es und wie zuverlässig sind sie? Was waren Hintergründe und Einordnungen von meinem Kollegen Joachim Budde? Der Wissenschaftler und Biotechnologieunternehmer Greg Venter entzifferte vor 20 Jahren im Alleingang das menschliche Genom. Seitdem macht er als Draufgänger und Visionär immer wieder von sich reden und findet Gelegenheiten für große Auftritte.
I'm going to tell you about how we're trying to change the health system to give people more control over their own lives.
Greg Venter versprach vor 20 Jahren, das Gesundheitssystem zu revolutionieren und den Leuten die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu geben. Und er schaffte es, eine Version des menschlichen Genoms schneller fertigzustellen als ein weltweites Konsortium führender Forschungsinstitute. Inzwischen ist es ruhiger geworden um Greg Venter. Aber was hat das Wettrennen um das Genom des Menschen eigentlich gebracht? Michael Lange mit einer Bilanz.
DNA is in fact the software of life.
Das Erbmolekül DNA ist die Software des Lebens. So lautet das oft wiederholte Mantra des Biochemikers Craig Venter. Anfang der 1990er Jahre wurde aus dem Angestellten der staatlichen US-Gesundheitsinstitute ein führender Biotechnologieunternehmer. Er machte den Schritt aus der Hölle der Bürokratie in den Himmel der Wissenschaft. So formulierte er es später in seiner Autobiografie. Craig Venter gründete ein eigenes Unternehmen. Er wollte das menschliche Erbgut schneller entziffern als die weltweite Gemeinschaft der Forschungsinstitute, die sich zum Humangenomprojekt zusammengeschlossen hatten, zu einem Biologieprojekt bislang unbekannter Größe.
100 years just to read the information if you were trying to read it all yourself means that it needs
100 Jahre würde es dauern, die Information im menschlichen Genom vorzulesen. Das bedeutet, wir brauchen neue Werkzeuge, neue Computer, neue Stufen der Interpretation. Craig Venter setzte auf eine Technik namens Schrotschussverfahren. Seine Mitarbeiter zerlegten das Erbmaterial des Menschen in kleine Bruchstücke und entzifferten sie. 3 Milliarden genetische Buchstaben, die sogenannte Sequenz aus den Buchstaben A, T, G und C, kreuz und quer gemischt, ein großes Durcheinander. Nachher halfen schnelle Computer, die Puzzlesteine zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Was im Humangenomprojekt Jahre dauerte, gelang Craig Venter in wenigen Wochen.
This work has tremendous implications for the development of new therapies for disease.
Craig Venter sprach von einer gewaltigen Bedeutung für die Entwicklung neuer Therapien und Antworten auf die Fragen, wer wir sind und wie wir als Art entstanden sind. Große Worte. 5 Jahre später äußerte John Beckwith von der Harvard Medical School, ein anderer Pionier der Genforschung, Zweifel daran.
It's in a sense an overload of information with
eine Überfülle an Informationen und kaum jemand ist interessiert, daraus Nutzen zu ziehen. Das ist Information um der Information willen, sagt Beckwith. Das Genom des Menschen wäre auch ohne Craig Venter entziffert worden, aber er und seine Technik haben den Prozess enorm beschleunigt. Doch nach der Begeisterung folgte die Enttäuschung, erinnert sich Hans-Jörg Reinberger, Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
Generell hat mit der Genomik, mit der Genomsequenzierung eben eine gewisse Ernüchterung insofern eingesetzt, als man herausgefunden hat, dass das menschliche Genom etwa fast nur ein Fünftel so viel Gene hat, wie man eigentlich vermutete. Sodass sich natürlich die Frage stellte, wie erklären wir jetzt uns die ganze Komplexität eines Organismus?
An den Antworten tüfteln Wissenschaftler bis heute. Wie werden Gene reguliert? Welche Informationen stecken zwischen den Genen? Was zunächst als Datenmüll oder Junk bezeichnet wurde, gilt heute als zusätzliche Informationsebene. Während ständig neue Interpretationen erdacht wurden und werden, liefern die Automaten in den Genomzentren Berge genetischer Informationen. Die Biologin Silke Winkler vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden betritt einen kleinen Raum mit mehreren kühlschrankgroßen Apparaten, der Maschinenraum des Genomzentrums in Dresden.
Im Prinzip sehen Sie hier die eigentlichen DNA-Sequenzierer, also die Geräte, in denen wir unser Material, unsere Grundlage reinsetzen und die dann die Sequenzierung vornehmen und uns die Daten ausspucken. Die großen Sequenziergeräte hier kosten ungefähr 400.000 Euro.
Das persönliche Erbgut eines Menschen können die Apparate heute in wenigen Stunden entziffern. Ein Virusgenom, wie das des Coronavirus, SARS-CoV-2, ist eine Sache von Minuten. So konnten Tests, die das Erbgut der Coronaviren aufspüren und nachweisen, in wenigen Tagen entwickelt werden. Ein Team des privaten J. Craig Venter Instituts analysierte den Bauplan der Viren und präsentierte Schwachstellen des Virus, an denen die Impfstoffentwickler ansetzen konnten. Ein Impfstoff in wenigen Monaten, unvorstellbar ohne die Technik der Genomsequenzierung. Aber Craig Venter will noch mehr. Jeder Mensch soll sein persönliches Genom kennen. Craig Venter nennt das Kontrolle über das eigene Leben.
This data can enable you to have control of your life. Thank you very much.
Genomforschung gehört heute zum Alltag vieler Wissenschaftler. Die Euphorie ist verflogen. Mehrere Firmen bieten die vollständige Genomentzifferung als Service, auch für Privatpersonen. Die bekannteste 23andMe. Craig Venter hat 2013 eine weitere Firma gegründet, namens Human Longevity, Langlebigkeit. Mit Genominformationen sollte sie das Leben ihrer Kunden verlängern. 2018 wurde Venter als Geschäftsführer der Firma entlassen, weil er angeblich Firmengeheimnisse verraten hatte. Das Verfahren wurde eingestellt. Craig Venter ist heute 73 Jahre alt, leitet noch immer sein privates Forschungsinstitut und hat jetzt mehr Zeit für sein großes Hobby, das Segeln.
Vom Durchbruch zur Ernüchterung. Michael Lange über Craig Venter und die Bekanntgabe der Entschlüsselung des menschlichen Genoms vor 20 Jahren. In der Sternzeit gleich geht es um André Dangean und die von ihm entwickelte Skala, die angibt, wie hell der Vollmond während einer totalen Verfinsterung erscheint und der außerdem noch eine Methode zur Messung des Erdscheins, also des Widerscheins der Erde auf den Mond, entwickelt hat.
Sternzeit, 6. April, der Mann mit den Finsternishelligkeiten. Praktisch alle Fans von Mondfinsternissen kennen die fünfstufige Dangean-Skala. Sie gibt an, wie hell der Vollmond während einer totalen Verfinsterung erscheint. Ein Dangean-Wert von 0 bedeutet, dass der Mond zur Mitte der Finsternis so gut wie unsichtbar ist. Das andere Extrem ist ein Dangean-Wert von 4. Dann ist der Mond hell kupferrötlich und der Schatten hat einen hellen, bläulich-weißen Rand. Diese Skala geht auf den französischen Astronomen André Dangean zurück, der vor 130 Jahren in Caen zur Welt kam und der über 30 Jahre Direktor der Sternwarten in Straßburg und Paris war. Ihn faszinierten atmosphärische Phänomene, wozu auch die Helligkeit des verfinsterten Mondes gehört. Denn die hängt von der Menge an Staub in der Lufthülle der Erde ab. Nach starken Vulkanausbrüchen erscheint der Mond meist dunkler als üblich. André Dangean entwickelte zudem eine Methode, um die Helligkeit des Erdscheins auf dem Mond zu bestimmen. Das von der Erde reflektierte Sonnenlicht ist nur bei einer dünnen Sichel zu sehen und die Helligkeit hängt vom Bewölkungsgrad der Erde ab. Dangean beobachtete ebenso die Planeten und veränderliche Sterne. Er entwickelte ein Instrument, mit dem sich die Position von Sternen extrem präzise bestimmen ließ. 1967 ist André Dangean im Alter von 77 Jahren gestorben. Spätestens am 26. Mai des kommenden Jahres werden wieder viele Himmelsfans an ihn denken, beim Abschätzen des Dangean-Werts während der nächsten totalen Mondfinsternis.
Aktuelle Themen aus Wissenschaft und Forschung präsentiert von Uli Blumenthal. Vielen Dank dafür. Was kommt nach dem Ausnahmezustand? Wie kommen wir da wieder raus und vor allem, wann? Darüber wollen wir nach den Nachrichten diskutieren. Mit dem Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Schanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und mit Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne. Wenn Sie sich einschalten wollen in unsere Debatte, wenn Sie sich beteiligen wollen mit Ihren Anregungen oder Fragen, dann rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Nummer 00800 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Bis gleich.